Ewiger Gott, du sollst in dieser Stunde zu Wort kommen. Du hast es nicht leicht mit uns. Wir haben oft Schwierigkeiten, gut zuzuhören, worauf du den Finger legen möchtest. Und unser einer hat Schwierigkeiten, das auch richtig zum Ausdruck zu bringen. Darum nimm dich unser Bitte gnädig an. Und gib, dass diese Stunde gemeinsamen Hörens und Nachdenkens eine Stunde zuerst für dich wird, aber auch für uns. Amen.
Amen.
Beten in der Gegenwart des lebendigen Gottes lautet das Thema dieser Stunde am Nachmittag. Ich fange wieder bei der Oase in Königswalde an. Wir hatten, das war für mich eine Premiere und ich mache ziemlich lange schon bei Oasen mit. Wir hatten 3 Tage in der Oasenwoche, wo wir in der ersten Hälfte des Nachmittages uns der Überschrift zu widmen hatten, Schule des Gebetes. Ein fürchterlicher Titel, aber das liegt an der Übersetzung. Es kommt nämlich aus der polnischen Oasenarbeit. Ich verstehe kein Polnisch und kann es auch nicht sprechen. Ich weiß also nicht, wie das dort heißt und ob das die glücklichste Übersetzung ist. Aber wir wollten uns diesem Thema widmen. Schule des Gebetes. Und beim Gebet geht es ja um einen der wesentlichsten Aspekte unseres Christseins. Wer aufhört zu beten, hört eigentlich auf, als Christ zu existieren. Damit kann er weitermachen, aber schlecht ich. Es wird auch in anderen, fast allen Religionen gebetet. Aber worum geht es denn, wenn wir Christen vom Beten in der Gegenwart des lebendigen Gottes sprechen? Und da sind wir in Königswalde mit einer, Entschuldigung, wenn ich sage, blöden Frage gestartet. Diese blöde Frage lautete, wie laut muss ich eigentlich beim Beten sprechen, damit Gott mich auch hören kann? Warum ist denn das blöd? Wir beten doch manchmal ohne Worte, das ist dann noch leiser. Wieso kann ich denn davon ausgehen, dass er mich dann hört? Was soll denn das? Das grenzt doch an ein Selbstgespräch. Aber wenn man dann versucht, mal eine Antwort zu finden, auch wenn die Frage blöd ist, dann gehen wir also jetzt mal auf eine blöde Frage, eine gescheite Antwort. Dann entdecken wir einen Schlüssel für dieses Thema Beten in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Denn beim Nachdenken über die dumme Frage, wie laut muss ich denn beten, damit Gott mich hören kann, ergeben sich sehr bald einige Fakten, die in die Antwort gehören. Und ich will aus der Fülle der Fakten, die da zu nennen wären, 2 wesentliche herausgreifen. Ich will es gleichsam auf diese 2 Fakten komprimieren. Es gibt 2 Fakten, die außerhalb von uns und auch unabhängig von uns real vorhanden sind. Tatsachen. Das heißt mit anderen Worten, es geht um Fakten, deren Realität, deren Wirklichkeit völlig unabhängig ist von unserer Wahrnehmung, von unserem Wollen, von unserem Vermögen, auch unabhängig von unserem Glauben und von unserer Intelligenz, unabhängig von unserem Gefühl und unserem Verstehen. Wenn sie das nämlich nicht wären, wären es keine Fakten, die außerhalb von uns real sind. Von welchen Fakten spreche ich? Wir versuchen es nacheinander zu erarbeiten. Fakt 1, unabhängig von mir und von allen anderen. Gott umgibt und durchdringt uns mit seiner Gegenwart auf eine totale Weise. Gott umgibt und durchdringt uns mit seiner Gegenwart auf eine totale Weise. Einfacher gesagt, Gott sieht und kennt uns in jedem Augenblick unserer Existenz, sowohl von außen als auch von innen. Und das gilt ohne jede Unterbrechung. Auch wenn wir schlafen, er umgibt und durchdringt uns mit seiner Gegenwart. Total. Das gilt für alle Menschen in dieser Welt. Es gilt für die gesamte Schöpfung. Es gilt gestern, heute und für alle Zeit. Und man kann getrost sagen, und Ewigkeit. Und indem ich das ausspreche, erinnere ich an unseren letzten Oasentag vor einem Jahr in Albernau. Da sprachen wir auch schon von der Gegenwart Gottes in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die uns umgibt. Und wir sprachen unter anderem darüber anhand des Psalmes 139. Dieser Psalm reflektiert in für mich bisher nicht zu übertreffender Weise das Thema des heutigen und des letzten Oasentages. Ich hatte meine Bibel vergessen, mit rüberzunehmen. Ich möchte auch in Erinnerung an diesen Oasentag vor einem Jahr noch einmal einige Worte aus diesem Psalm betend lesen. Psalm 139. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Das will also sagen, ehe ich es auf die Zunge bringe, weißt du es schon. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nicht so. So. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete, in Klammern für dich, wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Ja, es geht noch weiter. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es geht noch weiter zurück. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Das ist die Gegenwart Gottes. Fakt 1 ist wirklich eine Tatsache, ein Faktum. Gott umgibt und durchdringt uns mit seiner Gegenwart auf eine totale Weise. Gestern, heute, morgen. Fakt 2. Gott, der uns total umgibt und durchdringt, schaut uns in unendlicher Liebe an. Auch das ist völlig unabhängig von unserem Begreifen, von unserem Wollen oder Nichtwollen oder was weiß ich von was. Es ist so. Gott, der uns total umgibt und durchdringt, schaut uns in unendlicher Liebe an. Wir haben heute Vormittag vom ersten Satz des Gottesdienstes gesprochen. Ich möchte jetzt mal vom Schlusssatz ausgehen. Daran erinnert es mich nämlich, dieses Faktum, dass er mich in unendlicher Liebe anschaut. Es erinnert mich an den Schlusssegen eines jeden unserer lutherischen Gottesdienste, muss ich hier schon sagen. Ich komme nämlich aus dem Halbreformierten. Es erinnert mich an den sogenannten aaronitischen Segen, 4. Mose, Kapitel 6, 24 bis 26. Ich lese es also in der Übersetzung Martin Luthers. Euer Pfarrer hat eine freiere, direktere Übersetzung heute gewählt gehabt. Aber es geht um den Inhalt. Der Herr segne dich und behüte dich. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Übrigens ein Segen, den Aaron gleichsam von Gott wörtlich aufgetragen bekommen hat. Mit diesen Worten sollst du meinen Namen auf das Volk legen. Für der Herr steht natürlich der hebräische Gottesname. Zweimal steht da etwas vom Angesicht Gottes. Was ist denn das? Das ist sozusagen seine Vorderseite. Das ist die Seite, die auch wir haben. Jeder Mensch hat eine Vorderseite. Ich kann nicht zu euch predigen,
und mich so hinstellen.
Das ist die uns zugewandte Seite Gottes. Jetzt nochmal von uns her gedacht, das ist die Seite, mit der wir sehen können, andere anschauen können. Das ist aber auch die Seite, mit der wir im Eigentlichen gesehen werden können und für unser jeweiliges Gegenüber erkennbar werden. Und da spielt das Angesicht eine ganz wesentliche Rolle. Ob ich lächle, wenn mich ein anderer ansieht, oder ob ich die Zähne zusammenbeiße, das ist doch ein Unterschied. Mein Angesicht macht mich für den anderen nicht nur wahrnehmbar, sondern erkennbar, wer ich jetzt bin, ihm gegenüber. Wenn Gott über uns, wie es der Segen sagt und wie es sich dann auch erfüllt, das ist auch eine Art von Proklamation dieses Segens. Wenn Gott über uns sein Angesicht leuchten lässt und uns gnädig ist, dann bedeutet das, er schaut uns so ganz persönlich an, uns, jedes einzelne seiner Kinder. Er schaut uns mit der Liebe an, von der wir in der Predigt hören. Mit der voraussetzungslosen, bedingungslosen, unbesiegbaren und allmächtigen Liebe, die zu allem fähig ist, bis zur Kreuzigung, zur Hingabe des eigenen Sohnes. Das muss man sich genau überlegen, was das bedeutet. Wenn wir nochmal an diese Skizze denken, also ganz von oben her, schickt er seinen Sohn. Und wenn wir jetzt mal seinen Standort einnehmen und mit ihm da hinunterschauen, bis in welche Tiefe der Sohn geht, von Gott her gesehen. Was von Gott her gesehen Sünde ist, mit dem er seinen Sohn am Ende identifiziert, sie ihm auflegt, ihn dazu macht und verdammt und verlässt. Was das für ein grauenhafter Blick von Gott her ist. Und er sieht mit dem Blick der Liebe, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und so sieht er dich und mich und alle an. Wenn er sein Angesicht über uns leuchten lässt. Gottes Liebe, sagten wir, ist unbesiegbar. Und sie ist wirklich allmächtig, zu allem mächtig. Damit, mit diesem uns Anschauen, das ist ja nicht ein distanziertes Anschauen, weil die Liebe nicht Distanz nimmt. Sie macht sich, wenn sie kann, eins mit dem, den sie anschaut, um ihn zu verstehen. Wenn Gott uns anschaut, bringt er in unser Leben hinein Licht, weil er auch Licht ist, seine andere, seine Eigenschaft. Und er erkennt uns natürlich noch genauer in seinem Licht, als wir das vermögen. Aber Licht ist auch Wärme. Und wenn Gott Licht und Liebe ist, und er uns sein Angesicht über uns leuchten lässt, bringt er seine Wärme in unser Leben. Bringt er Klarheit in unser Leben. Wahrheit in unser Leben. Kraft in unser Leben. In welcher Gestalt auch immer. Glauben in unser Leben. Haben wir doch nicht von uns selber. Bringt er Liebe in unser Leben, aber auch nicht von uns selber. bringt er Tröstung in unser Leben. Freude, die ganz tiefe Freude in unser Leben. Gewissheit, die sagen kann, ich bin geliebt bei Gott. Und das Angesicht Gottes wird für jeden klar und eindeutig erkennbar in der Persönlichkeit des zum Menschen gewordenen Gottes. Jesus, Gottes und Mariensohn. Sodass er sagen kann, wer mich sieht, sieht den Vater. So ist er. Guckt mich an. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Sonst ist das ja gar nicht vorstellbar. Da fehlen uns ja auch alle Vokabeln und was weiß ich was, um Gott auch nur einigermaßen beschreiben zu können. Das ist er. Aber hier wird es möglich. Das ist das uns zugewandte Angesicht Gottes. Die Liebe, das Licht und was ich alles genannt habe. Und wenn das Angesicht Gottes über uns zum Leuchten kommt, wie der Segen Aarons das zusagt, dann beginnt zugleich der Geist des Vaters und des Sohnes seine gnadenvolle Arbeit an uns in einer unwahrscheinlichen, unbeschreiblichen, uns eigentlich Fremden Geduld. Ei, hat er eine lange Leine. Also wenn ich das mit meinen 79 Jahren sage, könnte man schlafen. Sonst stünde ich nämlich nicht hier. Und dann zeigt er uns in seinem Licht, wenn er uns sein Angesicht zuwendet, die Tatsachen der Sendung des Sohnes vom Vater. Das muss man auch schon mal begreifen. Was das war. Wie er um unsere Rettung willen aus dieser Höhe und von einem ganz anderen Blickwinkel in die Tiefe aufbricht, da gehe ich hin. Wenn ich allein überlege, wohin er aufgebrochen ist, also in meinem, wenn ich der Einzige gewesen wäre, in mein Leben aufgebrochen ist, was das für ihn für eine Tiefe war. Was da an Liebe dazu gehörte, bloß zu mir aufzubrechen. Soweit habe ich mich inzwischen kennengelernt. Der Geist Gottes zeigt uns, wie er in Liebe aufbricht aus der Herrlichkeit des Himmels, die für uns auch unvorstellbar ist. Wie er all das hinter sich lässt und eingeht in die engen Grenzen unseres menschlichen Leibes. Mehr konnte ihm ja die Maria nicht geben als einen normalen menschlichen Leib. Dann zeigt mir der Geist Gottes, wie er in der Verborgenheit, Jesus, in der Verborgenheit und Bedeutungslosigkeit in Nazareth 30 Jahre seines Lebens ausharrt. Und in dieser Zeit heranreift für den Dienst der 3 Jahre etwa, in der er in der Öffentlichkeit in seiner eigentlichen Sendung gewirkt hat. Der Apostel Paulus hat für diesen Vorgang im Griechischen ein Wort, das kann man tatsächlich am besten übersetzen, er entleerte sich aller Göttlichkeit. Er ließ das alles außen vor. Er war nur noch Mensch. Und in diesem Menschen, das war das Einzige, was er mitgebracht hat, die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Und wenn das Angesicht Gottes über uns zum Leuchten kommt, dann werden wir unter dem Wirken des Heiligen Geistes in die Lage versetzt, im Verlaufe unseres Glaubensweges, unserer Nachfolge Jesu, Jetzt zitiere ich Paulus etwas frei: mit allen Heiligen zu begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes ist. Dann geht uns im Licht des Angesichtes Gottes auf, worin die Liebe Christi besteht, die doch über alles Erkennen und Begreifen hinausgeht. Epheserbrief. Und in solchen Lichtzeiten, Lichtmomenten, Lichtminuten, was weiß ich, beginne ich immer wieder zum Beispiel Worte zu beten, die mich mit Gott auf Wellenlänge bringen. Und da gehört zu den Texten, die ich dann anfange zu beten und nachzusprechen, mit der tiefsten Freude und Gewissheit meines Herzens, zum Beispiel die von mir so heiß geliebte Erklärung Martin Luthers zum zweiten Glaubensartikel. Für manche ist der Katechismus ja ein Schreckensbuch, was man auswendig lernen soll. Und für mich ist zumindest dieses Stück etwas vom tiefsten, vom schönsten, erfreulichsten, ich kann mich gar nicht ausdrücken, geworden, was ich in meinem Leben habe kennengelernt. Und da bete ich, ich mache es jetzt mal so, ich habe es natürlich aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch mache. Da bete ich etwa so: O Jesus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, du bist mein Herr. Das sollst du keinem anderen sagen. Du hast mich verlorenen und verdammten Menschen, das weiß ich, dass ich das bin, erlöst, erworben, gewonnen von allen meinen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit deinem heiligen, teuren Blut und mit deinem unschuldigen Leiden und Sterben. Und ich denke immer, er freut sich, wenn ich das zur Kenntnis nehme, wenn er merkt, er hat es. Das ist für den was. Ich einen anderen um seiner Leistung willen, die er mir bringt, ein gutes Wort sage und die Leistung würdige, das tut Gutes. Ich halte es auch nötig, dass wir das Gott so sagen. Zum Beispiel mit solchen Worten. Da bete ich weiter: Ich will dein Eigentum sein. Was will ich denn sonst? Und in deinem Reich unter dir leben und dir dienen, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Die hat er mir ja erworben. So wahr du auferstanden bist vom Tod und lebst und regierst in Ewigkeit. Also in solchen Zeiten, wenn mich das Angesicht Gottes beleuchtet, wenn das auch bei mir ankommt, etwa in den Zeiten über der Bibel oder über den Zeiten im Gottesdienst, wenn ich das Heilige Abendmahl feiere oder wenn ich überhaupt bete, oft, wenn man älter wird, gibt es dann oft mal Nachtstunden, da kann man nicht schlafen, aber da kann man sagen, jetzt lasse ich mich von der Sonne Gottes beschenken. Das gönne ich mir jetzt. Und dann schaut er mich mit seinem Angesicht an, ich weiß das. Und dann werde ich dankbar für alle heiligen Worte, die ich irgendwann mit der Zeit in mein Gedächtnis hineingelassen und dort fixiert habe, also gelernt. Dazu gehören viele Sätze aus den Psalmen. Da gehören viele Sätze hin aus der Liturgie. Das ist ja übrigens nichts anderes als gesungene Bibel oder ausgeformtes Bibelwort. Oder eben auch, das ist so das Zweite, hängt natürlich mit dem zweiten Artikel, von dem ich jetzt eben sprach, Erklärung Martin Luthers, engstens zusammen. Bibelworte wie das aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefes, das ich auch in Gebetsworte, also in Anrede Gottes hinein formuliere. O Messias, das ist ja eigentlich das hebräische Wort Hamashiach für unser eingedeutschtes Messias. O Messias Jesus, Sohn des lebendigen Gottes. Du bist in göttlicher Gestalt gewesen und hast das doch nicht wie eine geraubte Beute, so müsste man das auch übersetzen, festgehalten, in der Absicht, das lasse ich nicht mehr los. Du bist in göttlicher Gestalt gewesen und in allem gleich gewesen mit Gott. Du hast dich aller Herrlichkeit entäußert, da steht dieses Wort entleeren, und bist rechtlos geworden wie ein Sklave. Damit steht er unter mir freien Menschen. Da hat er sich drunter gestellt. Du bist ein Mensch geworden, wie wir es sind, und bist als Mensch wahrgenommen worden. Aber du hast dich selbst erniedrigt und bist Gott gehorsam gewesen bis zur Konsequenz des Todes, ja des Todes am Kreuz, also des Verbrechertodes. Die Konsequenz meines Gehorsams hat so weit noch nicht gebraucht. Ob ich so weit schaffte, gehorsam bis zur Konsequenz des Todes. Also wenn es Gott von mir verlangt, tue ich auch das. Darum hat Gott dich auch erhöht und hat dir den Namen, das sind wir wieder bei dem Namen, hat dir den Namen gegeben, der jeden Namen überlegen ist. Nun beuge sich im Namen Jesu jedes Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Also ist kein Bereich ausgeschlossen. Und jede Zunge bekenne, Doppelpunkt. Und nun kommt dieses urchristliche Bekenntnis. Das ist also noch vor den Glaubensbekenntnissen entstanden. Das kürzeste Bekenntnis eigentlich, was man haben könnte. Nun beuge sich im Namen Jesu jedes Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde und jede Zunge bekenne, Herr ist Jesus Christus. Kyrios Jesus Christos, so hat es die Urgemeinde, die griechisch sprechende, bekannt. Und das zur Ehre Gottes, des Vaters. Faktum 1, Gott umgibt und durchdringt uns mit seiner Gegenwart auf eine totale Weise. Faktum 2, Gott, der uns total umgibt und durchdringt, schaut uns in unendlicher Liebe an. Das ist so. Völlig unabhängig davon, ob wir das glauben, ob wir das wollen, ob uns das gefällt oder nicht. Es ist so. Und nun gehen wir einen Schritt weiter. Angesichts dieser uns umgebenden Tatsachen, der Gegenwart des lebendigen Gottes, muss doch die Frage gestellt werden, wie gehe ich mit dieser Realität, die mich von früh bis Abend und von Abend bis früh immer, mich und alle, umgibt, wie gehe ich damit um? Wie verhalte ich mich gegenüber diesem für mich anwesenden und mir in Liebe und Erbarmen zugewandten Gott? Oder jetzt mit ein paar konkreteren Fragen anders gefragt, schaffe ich verlorener und verdammter Mensch es, mich abzuwenden von der mich umgebenden und mich fesselnden Welt und frei zu machen für das Angesicht Gottes, das mir immer ohne Unterbrechung zugewandt ist. Schaffe ich das? Da muss ich denken an einen der letzten Augenblicke im Leben Jesu. Als er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da entdeckte er, dass Gott ihn nicht mehr ansieht, dass Gott sein Angesicht abgewandt hat von ihm. Da hat er geschrien. Das war unvorstellbar für ihn. Und jetzt fragen wir uns umgekehrt, schaffe ich es mich loszulösen, wo ich immer hinschaue, um ihn anzuschauen, den Einzigartigen, der mir voll zugewandt ist, ohne Unterbrechung. Immer schaffe ich das. Schaffe ich es, meinerseits dem für mich anwesenden Gott das Angesicht meines Herzens und meines Geistes zuzukehren? Es mag Menschen geben, bei denen schaffe ich sowas. Sonst hätten wir Männer uns vielleicht nie verliebt. Aber schaffe ich eine ganz andere Liebe, Agape, schaffe ich das in Richtung zu Gott hin? Schaffe ich es wenigstens einmal im Verlauf eines Tages, dass ich nach außen abschalte, um im Innersten frei zu werden für den großen Gott, der mich von oben her in dieser grauenhaften Weise, wie ich nun mal war, angelangt bin, geschaut hat und mich eingeholt hat? Schaffe ich es, ihn anzuschauen, der mit mir kommunizieren möchte? Das will er ja. Beten in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Könnt ihr zunächst mal verstehen, dass es dabei überhaupt nicht um Worte geht, die wir da zu sprechen hätten, sondern dass es dabei zuallererst um eine innere Haltung geht, um das, was die Bibel mit Umkehr meint. Sich umwenden zu Gott. Und das bedingt natürlich eine Abkehr von dem, was mich sonst den ganzen Tag fesselt, bindet. Wogegen Gott ja gar nichts hat, ich muss ja in dieser Welt leben. Aber da mal diese Welt mal Welt sein lassen, die mich umgibt. Und jetzt kommt er für mich. Schaffe ich diese Umkehr, die eine Abkehr ist, schaffe ich die Einkehr zu dem, der mich im Innersten erwartet und kennt? Schaffe ich die Hinkehr zu Gott? Zu dem, der mich ohne Unterlass in unendlicher Liebe ansieht und dem ich das Äußerste wert gewesen bin, das Opfer seines Sohnes. Nochmal anders gesagt, versteht ihr, dass es bei diesem Vorgang, bei diesem Beten in der Gegenwart Gottes zunächst und zuerst darum geht, dass sich der auf mich gerichtete Blick Gottes, ich kann es ja nur so menschlich sagen, dass sich der auf mich gerichtete Blick Gottes mit meinem gekreuzt. Ich schaue nicht mehr nach rechts, nach links und gleich gar nicht nach hinten. Es gibt einen Blickwechsel, einen innersten Blickwechsel mit Gott. Er erkennt mich und ich erkenne ihn. Und ich merke das jetzt. Kennst du das? Schon mal erlebt? Versteht ihr, dass mit dieser elementaren Erfahrung unseres Glaubens im innersten Raum unseres Herzens, unseres Geistes, das Beten in der Gegenwart des lebendigen Gottes in Wirklichkeit überhaupt erst anfangen könnte? Natürlich hört er mich und sieht er mich, wenn ich so weit nicht schaffe. Er auf jeden Fall. Aber was würde das für mich bedeuten, wenn es zu diesem innersten Blickwechsel käme? Das ist nicht zu beschreiben. Könnte es sein, dass Jesus genau dies gemeint hat, als er jener Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, sagte: Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Könnte es sein, dass Jesus diesen Blickwechsel, von dem ich eben versucht habe zu reden, könnte es sein, dass er das gemeint hat mit Beten im Geist und in der Wahrheit? Und könnt ihr verstehen, wie oft ich, seitdem ich nicht mehr einen Gottesdienst leiten muss, sondern miterleben darf und irgendwo sitze, wie ich schmerzlich zusammenzucke, nachdem ich diesen Blickwechsel kennengelernt habe, wenn da ein Pfarrer die Gemeinde zum Gebet auffordert und dann loslegt: Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich. Herr Gott, himmlischer Vater, vier Worte, vier Inhalte. Und der legt los: Herr Gott, himmlischer Vater. Der da vor Augen. Ist das Beten? Was ist denn das? Hat wer so schnottrig Gott? Deswegen habe ich so lange von ihm geredet und seiner Liebe. Hat wer so schnottrig ein ihn anredet im Gebet, überhaupt verstanden, mit wem er redet? Würde er sich das je erlauben, mit einem ihm vorgesetzten Menschen zu machen? Hat dieser Mann, wer so redet, je mit Gott im Blick gekreuzt? Leistet ein Pfarrer, der ja gut bezahlt wird, es ist so, dafür auch eine entsprechend gute Arbeit, wenn er bei der Arbeit des Betens, er muss Gemeinde beten lernen, lehren, mitnehmen, Das ist für ihn Arbeit, für die er bezahlt hat. Das ist Teil seiner Arbeit. Leistet ein Pfarrer diesbezüglich eine gute Arbeit, der so schnatterig mit Gott umgeht. Und da geht es um ein Kernstück unseres christlichen Glaubens. Ich kann anders fragen. Kann ich als Pfarrer oder als Mitarbeiter überhaupt jemand in die Nähe Gottes führen und diese Nähe in seinem Herzen wahrnehmen lassen, ihm helfen, dass er sie wahrnimmt, wenn ich es selbst vielleicht gar nicht gelernt habe und es gewohnt bin, mich im Geist und in der Wahrheit, in der Gegenwart Gottes aufzuhalten und zu bewegen. Also ich habe große Mühe mit diesem Durchrasen einer Liturgie. Da merke ich, der beherrscht sie, aber er betet sie nicht. Gott umgibt und durchdringt uns mit seiner Gegenwart auf eine totale Weise. Faktum 1. Faktum 2. Gott, der uns total umgibt und durchdringt, schaut uns in unendlicher Liebe an. Versteht ihr, im Angesicht solcher wunderbaren Fakten, was für eine großartige Aufgabe wir uns mit der Oasenarbeit vorgenommen haben. Also wenn wir zum Beispiel unsere Gottesdienste und dann vielleicht in der Folge Gottesdienste unserer Heimatgemeinden, wenn wir unsere Gottesdienste feiern wollen im Sinne Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das hieße ja doch Gottesdienst feiern im Geist und in der Wahrheit mit dem innersten Blickwechsel. Das hieße praktisch nicht einfach so weitermachen wie bisher, habe ich den Eindruck. Aufhören mit der Hetze, mit der Oberflächlichkeit, mit der Gedankenlosigkeit, mit der selbst auferlegten Kurzatmigkeit, mit der Schnatterigkeit unserer Worte und unserer ganzen Haltung vor diesem Gott. Das hieße, im Gegenteil zu vielem, was bisher gelaufen ist, anfangen mit ganz einfachen Übungen. Ich habe sie eigentlich schon jetzt immer genannt. Abschalten nach außen. Das Üben. Da muss man jemanden haben, der das mit einem macht. Du kannst auch alleine machen. Abkehren vom Sichtbaren. Ich kann oft nicht in zweierlei Richtungen gucken, in das Sichtbare und das Unsichtbare. Manchmal geht's. Einkehren zu ihm nach innen. Jetzt müsste ich einen großen Exkurs machen und den Tempel beschreiben, von dem der Apostel Paulus redet. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Was heißt das? Es gibt in jedem von uns ein Allerheiligstes. Und dort findet diese eigentliche Begegnung statt, dieser Blickwechsel, von dem ich rede. Kann ich mir das nicht aus Zeitgründen erlauben. Wäre auch ein Thema. Wir sind beim Üben, bei den ganz einfachen Übungen, sich hinkehren, das ist ein innerer Vorgang, zu den beiden Fakten, von denen ich versucht habe zu sprechen. Anfangen mit Schweigen, um hören zu können oder nur anschauen zu können, diesen Gott. sich seiner Anwesenheit vergewissern. Brauche ich manchmal, wenn ich es wieder so ein bisschen verlernt habe, verlassen habe, zu viel draußen herumgeschwirrt bin, brauche ich eine lange Zeit. Wenn ich es dann geübt bin, funktioniert es auch draußen. Sich seiner Anwesenheit, der mich anschaut, mit seinem Angesicht, mich seiner zu vergewissern und mich ihm auszusetzen. So wie einer Sonder macht. Und wenn wir gelernt haben, damit zurechtzukommen, dann in dieser inneren Haltung, zum Beispiel mit dem Vollzug der Liturgie, das ist ja das Fachwort für Gottesdienst, einzusetzen. Und das beginnt mit dem Anlegen der liturgischen Gewänder. Wenn ihr euch mal in die Lage der Oasen versetzt, wenn das vorher, was da so abläuft vorher in irgendeiner Sakristei, Kirchgemeinde, Haus oder sonst was. Das hat mit Vorbereitung auf diese innere Begegnung oft so sehr wenig zu tun. Würde sich auch fortsetzen, hinein in das Üben, etwa von Melodien, Psalmen, Texten, die für den Gottesdienst vorgesehen sind, was manchmal noch nötig ist. Setzt sich fort, wenn wir uns und wie wir uns auf den Weg zur Kirche machen. Und es erfüllt sich umso mehr, wenn wir in dieser inneren Haltung bleiben, in der gemeinsamen Feier der Gegenwart des lebendigen Gottes. Das ist Gottesdienst. Und das merken dann auch die von draußen, die da zufällig oder auch nicht zufällig in so einen Gottesdienst hineinkommen, die merken, hier ist was. Hier ist was Wunderbares. Ich kann es aber nicht in Worte fassen. Das ist mir oft passiert, dass solche Leute sich so dann ausdrücken. Hier sind also Pfarrer und Mitarbeiter gefragt, die verstanden haben, wie das geht. Wirklich geht, Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die immer und alle Zeit vorhandene Gegenwart des lebendigen Gottes zu erkennen, wahrzunehmen und darauf angemessen zu reagieren mit der inneren Haltung. Ich bin eines Tages sehr erschrocken, ich komme langsam zum Schluss. Ich bin eines Tages sehr erschrocken über folgenden Gedankenschluss. Gott wendet mir ohne Unterlass sein Angesicht, und das heißt, seine Aufmerksamkeit zu. Deswegen kann ich aus nichts heraus mit ihm reden. Und er hört. Und er sagt nie, warte mal ein bisschen, ich bin jetzt gerade mit was anderem beschäftigt. Im Moment darf ich sein mir zugewandt sein, beanspruchen, seine Aufmerksamkeit. Und mir kann es passieren, das war also dieser Gedanke, dass ich zwar bete, aber ihn dabei nicht anschaue. Was sich darin äußert, dass ich an was ganz anderes denke. Klingt verrückt. Aber ich gehe davon aus, dass ich Leute vor mir habe, denen es auch schon so gegangen ist. Vor allem, wenn es dann um ein bekanntes Gebet ist, das ist ja noch schwieriger. Da wird auch die Arbeit eines Pfarrers noch schwieriger. Ein Vater unser, Gott zugewandt zu beten, sodass es zum Blickwechsel kommt. Was glaubst du, wie schwer das ist? Das durchzuhalten. Und in diesem zugewandten, in dieser zugewandten, Gott zugewandten inneren Haltung Liturgie zu feiern. Was glaubst du, wie schwer das ist? Aber deswegen werden wir ja gut bezahlt. Entschuldigung. Niemals würde ich einen Menschen anreden und mich dabei woanders hindrehen. Der würde mich ja glatt für verrückt halten, zumindest für unanständig. Das macht man nicht. Wenn ich jemanden mit Namen anspreche und ich habe irgendein Anliegen, was auch immer, und guck weg. Das geht doch nicht. Außer bei Gott. Lasst uns also über diese beiden Fakten nachdenken und sie mit unserem Geist und Herzen versuchen festzuhalten, nicht nur wenn wir beten, aber auf alle Fälle, wenn wir uns anschicken zu beten oder die Liturgie zu feiern. Und lasst uns das fortan nicht mehr so auf die leichte Schulter nehmen. Es sei denn, dass dieser Gott, der das Äußerste für uns getan hat, und das steht, ich brauche mich nur ihm zuzuwenden, lassen wir uns nicht mehr zu bringen, das leicht zu nehmen. Das ist das Kostbarste, was wir haben. Hänge ich mit solchen Überlegungen die geistliche Latte zu hoch? Mensch, was der erwartet. Andererseits, wenn wir sie nicht so hoch hängen wollten, verlöre unsere Arbeit, spricht jetzt von der Arbeit der Oasen, zu einem wesentlichen Teil ihrer Berechtigung. Und vielleicht auch mit der Zeit ihre Nachhaltigkeit, oder hat sie die noch gar nicht erreicht? Und damit ihre Zukunft. Also machen wir uns zuerst jeder für sich, dann aber auch immer wieder gemeinsam auf. Es lohnt sich für uns und die Gemeinden, aus denen wir kommen, und für unsere Kirche, diese beiden Fakten in der Tiefe zu erkennen und in unserer Persönlichkeit auch zu verankern. Mit diesen beiden Fakten habe ich es zu tun, im Leben und im Sterben und nach dem Sterben. Gott umgibt und durchdringt mich mit seiner Gegenwart auf eine totale Weise. Aber dazu gehört eben auch dieses zweite Faktum. Gott, der mich so total umgibt und durchdringt, schaut mich in unendlicher Liebe an und will mit mir in ewiger Gemeinschaft. Das nichts. Du großer, unendlich großer, unendlich gütiger Gott, uns zugewandt mit deiner ganzen Liebe, die uns anschaubar wird im Opfer deines Sohnes. Hilf uns armen Leuten, damit angemessen umzugehen, so, dass dir Ehre wird und uns Segen und Verwandlung hinein in das Bild deines Sohnes. Komm, komm, bitte segne uns mit diesem innersten Wahrnehmen dieser großartigen Fakten. Amen.